Ja, letztes Mal haben wir den Nehemia angeschaut. Ich habe hier ein bisschen geschwärmt von ihm. Ich finde ihn eine enorm eindrückliche Person. Wirklich Hammer. Und wir haben gesehen, wie unter seiner Leitung und seiner Abhängigkeit zu Gott, wie sie die Mauer, die Stadtmauer in 52 Tagen aufgebaut haben, trotz grösster Widerstand. Ist wirklich enorm eindrücklich gewesen. Und was ich spannend finde, dass sie jetzt nicht einfach Freude haben, dass sie wieder eine Mauer haben um Jerusalem herum und einfach eine Sicherheit, sondern der Bau von dieser Mauer, wo ja etwas ganz Materielles ist, hat geistlich ganz viel ausgelöst. Also wenn wir lesen, dass wir das nachlesen, ab Nehemia 8 folgende. Es heisst, dass 6 Tage, nachdem die Mauer fertig gebaut war, hebt sich das ganze Volk wie ein Mann, heisst es, vor dem Wassertor, auf dem Platz vor dem Wassertor versammelt. Und klar, man muss auch berücksichtigen, dortmals hat das Volk vielleicht ein bisschen mehr als 50.000 Leute plus minus zählt. Das war noch nicht so gross, aber gleich. Also, die sind gekommen. Und dann sind sie gekommen, nicht einfach zum irgendwie ein bisschen nicht die Gemeinschaft haben, sondern sie haben den Ezra aufgesucht. Der hat es ja noch gegeben, zur Zeit von Nehemia. Und sie haben gesagt: Ezra, bitte lies uns das Gesetz vor. Die 5 Bücher Mose. Und der hat es mit Freude gemacht. Ich muss gestehen, das ist mit mir noch nie passiert, dass ein paar Leute gekommen sind und gesagt haben: Lies uns mal die Bibel vor. Klar, wir haben die Bibel selber zum Lesen, das ist ja etwas anderes. Auf jeden Fall hat dann der Ezra angefangen, die Bibel vorzulesen. Vom frühen Morgen bis zum Mittag, etwa 6 Stunden lang. Männer, Frauen und Kinder waren tätig gewesen, haben zugelassen. Und der Ezra ist so auf einem hölzigen Gestell oben gestanden, eine Podestenart, dass man ihn auch ein bisschen besser gehört und gesehen hat. Und wo der Ezra die Schriftrolle genommen hat, kein Schriftler leider, aber er hat sie geöffnet. Und in dem Moment sind alle zusammen aufgestanden. Mega Ehrfurcht haben sie gehabt vor dem Wort, vor der Heiligen Schrift. Sie haben gefunden, wenn er die Schrift aufmacht, dann müssen wir stehen. Dann kannst du nicht hocken. Und dann hat man das Gesetz abschnittsweise vorgelesen, erklärt, vorgelesen, erklärt, ist so durchgegangen. Und dann sind sie unter anderem darauf gekommen, dass es das Laubhüttenfest gibt, wo man feiern soll. Und sie sagen, das feiern wir gar nicht. Als Konsequenz, wir setzen zu, wir feiern es wieder neu, wir machen es wieder, das steht so geschrieben. Und das haben sie gemacht. Sie haben dann angefangen, gerade das Laubhüttenfest zu feiern. 7 Tage sind sie dann in Hütten hineingewohnt, aus Zweigen, die sie gemacht haben. Und damit haben sie sich daran erinnert, wie Gott Israel aus Ägypten befreit hat und wie er sie auch in der Wüstenzeit geschützt hat, in dieser Wüstenwanderung. Und das ist wie ein Grundprinzip, das wir machen sollen. Wir sollen das machen, was in der Bibel steht. Das ist manchmal das, wo man mit der Zeit ein bisschen lernt, das zu lesen und es dann gleich nicht zu machen. Passiert fast ein bisschen automatisch mit der Zeit, aber wir müssen uns gegenseitig helfen, dass wir eben genau das nicht machen, sondern wieder neu das ernst nehmen. Und dann 2 Wochen nachdem haben sich die Israeliten wieder versammelt. Und dann das Mal aber in Sack und Asche gekleidet. Das ist interessant. Und sie haben gefastet und sie haben ihre Sünden bekannt und auch die von ihren Vorfahren. Und das heisst, sie haben 3 Stunden lang zuerst auf das Verlesen vom Gesetz gehört und das im Stehen. Die sind gestanden, es steht jetzt so. Und nachher haben sie 3 Stunden lang Sünden bekannt. 3 Stunden lang. Und ich glaube nicht, dass das war, weil sie so wahnsinnig viele Sünden hatten, viel mehr als mir oder so, sondern sie waren einfach so erfasst gewesen, sind erweckt gewesen. Und das hat dann in ein gewaltiges Lob eingemündet. Die Leviten haben Gott stellvertretend für das ganze Volk gelobt. Und das lesen wir in Nehemia 8, Vers 5b. Nehemia 9, Vers 5b. Genau, dort heisst es, bin ich jetzt am richtigen Ort? Genau, dort heisst es, also das haben sie dann gesagt, Leviten, gepriesen sei dein herrlicher Name. Er ist größer, als wir es mit unserem Lobpreis ausdrücken können. Du allein bist Herr, du hast den Himmel gemacht und dann haben sie also ein Lob salbe an den anderen. Also, sie sind so erfasst gewesen. Und es hat dann dazu eingemündet im Kapitel 10, dass das Volk einen Bund geschlossen hat mit Gott. Sie haben eine Erklärung aufgesetzt und die unterschrieben. Und in dieser Erklärung haben sie geschworen, unter anderem, dass sie gemäss dem Gesetz von Gott leben wollen. Sie haben geschworen, dass sie ihren Kindern keine Ehepartner nehmen von anderen Völkern. sie haben geschworen, sie wollen den Sabbat halten und am Sabbat auch nicht arbeiten, noch auch Waren kaufen, auch wenn sie von Fremden anpreisen würden. Also es war ja eigentlich eine lupenreine Erweckung. Ausgelöst durch den Bau von der Mauer, von dieser Mauer. Und ich denke, das war nicht nur wegen der Steine, sondern auch, weil sie gesehen haben, Gott hat ihnen derart geholfen. Und ich habe mich so ganz pragmatisch gefragt, was würde bei uns passieren, wenn wir nach so vielen Jahren im Untergrund plötzlich könnten überirdische schöne Räume beziehen. Wenn wir die Generation wären, die nach 25 Jahren könnte dabei sein, den nächsten Schritt zu machen. Gut, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube nicht, dass es eine Erweckung gibt. Ich könnte mich gerne eines Besseren korrigieren lassen, aber ich vermute es nicht unbedingt. Wahrscheinlich haben wir auch viel zu wenig gelitten da unten, verglichen mit dem Volk, das gelitten hat, weil die Mauern nicht sind. Aber trotzdem glaube ich, das könnte eine positive Wirkung haben, wenn wir so einen Wechsel vollziehen könnten. Nur schon zuletzt, weil es, nicht zuletzt, weil es uns aus dem geistlichen Alltagstrott herausreissen würde. Dann in Juda, wie ist es weitergegangen? Erweckung, schön, wunderbar. Wir erfahren in den nächsten Jahren nicht so viel. Wir erfahren, dass der Nehemia 12 Jahre nach diesem Ereignis wieder in Persien ist, beim Artaxerxes. Wenn er zurückgegangen ist, wissen wir nicht. Wir wissen einfach, er war nach 12 Jahren dort gewesen. Und das heisst, dass er eine längere, nicht definierte Zeit dort geblieben ist. Also 12 Jahre plus eine Anzahl Jahre, die wir nicht wissen. Und dann ist er zurückgekommen auf Juda. Und dann hat er bei seiner Ankunft ein böses Erwachen erlebt. Er hat nichts mehr von Erweckung gesehen. Man hat zum Beispiel am Tobia, dem Statthalter von Ammon, hat man im Tempel ein Zimmer eingerichtet. Ausgerechnet der Tobia, der mit allen Mitteln den Bau der Stadt verhindern wollte. Und der Nehemia das gesehen hat, hat er das sofort rausgerührt. Das war ein Schandfleck im Tempel, also das war unglaublich. Dann weiter hat er nämlich gesehen, dass die Leviten, dass die Abgaben für die Leviten nicht mehr entrichtet worden sind. Die hätten das freigesetzt sein, dass sie den Dienst können tun im Tempel durch die Abgaben. Und jetzt haben sie die nicht bekommen und sie haben den Tempel verlassen und sind auf die Felder gearbeitet. Die haben ja auch für etwas leben. Der Nehemia hat dann die Vorsteher zur Rechenschaft gezogen und das Volk hat sich korrigieren lassen. Weiter hat Nehemia gesehen, wie einige Juden am Sabbat Weintrauben gekeltert haben, wie sie auch Getreidehäufe eingebracht haben. Und weiter hat er gesehen, wie Weintraubenfeige auf Jerusalem geschafft worden sind, um es verkaufen am Sabbat. Und auch da hat Nehemia eingegriffen, hat die Edlen zur Rechenschaft gezogen und ziemlich scharf mit ihnen geredet. Und auch sie haben sich dann korrigieren lassen. Nehemia hat dann befohlen, die Stadt dort zuzumachen, wenn es eindunkelt und auch über den Sabbat geschlossen zu halten, um so damit die Händler rauszusperren oder Händler gleich Versucher. Also am Sabbat einfach. Aber die Händler, heisst, die sind vor der Stadttor geblieben, haben übernachtet dort. Und da ist dann Nehemia ein bisschen zornig geworden und hat sie vertrieben, unter Androhung von Gewalt. Dann sind sie gegangen. Aber das war immer noch nicht alles gewesen. Denn Nehemia hat gesehen, wie einige von den Juden ausländische Frauen aus dem Philisterland genommen haben. Und Philisterland war der Erzfind. Auch Frauen aus Ammon, aus Moab. Und er hat gesehen, dass keins von diesen Kindern die jüdische Sprache können. Die hat nur die Muttersprache können, also er hat nicht jüdisch können. Sogar über den Priester ist es in dieser verbotenen Mischehe gekommen. Und das war Gott ein Gräuel. Hat er extrem Mühe gehabt mit dem. Der Nehemia ist dann auch entsprechend hart ins Gericht gegangen mit ihnen und hat befohlen als jüdischer Statthalter, dass das korrigieren soll. Und sie haben es auch korrigiert. Ja, der Nehemia hat viel zu tun gehabt mit Aufräumen. Und erstaunlich ist das schon innerhalb von ein bisschen mehr als 12 Jahren wieder der Niedergang. Und wir erinnern uns ja, beim Esra, 13 Jahre vor dem Stadtmauerbau, ist ja schon mal ein Aufbruch gewesen zum Guten. Also wie der Stadtmauer war schon wieder da unten, dann ist sie drauf und dann schon wieder ab. Es ist wirklich erstaunlich. Und dann kommen wir so fließend zum letzten Buch von der Bibel, vom Alten Testament, zum Maleachi. Der Maleachi zeigt auch ein düsteres Bild, was das geistliche Leben der Juden anbelangt. Man kann gar nicht ganz genau sagen, wann der Maleachi gewirkt hat. Einige Ausleger sagen, das ist in der gleichen Zeit wie der Nehemia. Andere sagen, das ist ein bisschen nach dem Nehemia. Auf jeden Fall, das Buch Malachi ist als Schlusspunkt vom Alten Testament eine dramatische Zuspitzung und wo zeigt, der Messias ist dringend nötig. Das Volk und Priester haben auf der ganzen Linie versagt. Und Gott klagt sein Volk auf den Malachi an. Malachi ist eigentlich eine Anklageschrift. Und das ist noch interessant geschrieben, das müsst ihr unbedingt mal lesen, bei Gelegenheit, so die Zwiesprache. Es ist wie so, ein bisschen so geschrieben, der Malachi schreibt, wie so, das sagen die Leute, das sagt Gott. Und dann wieder so hin und her. Und ich möchte einmal mitnehmen, die Anklagepunkte rein. So erkennen wir eben auch, wie es in Juda ausgesehen hat zu dieser Zeit. Der erste Punkt ist, jetzt muss ich gerade mal schnell etwas güchseln. Ich habe es vergessen. Der erste Punkt sind unreine Opfer. Priester haben Gott verachtet. Und zwar in dem Sinn, sie haben ihm unreine Opfer gebracht. Das heisst, sie haben Gott Tiere geopfert, die krank waren, blind, verkrüppelt und sogar gestohlene Tiere. Und das ist also wirklich, also wenn man das so ergab, wenn man einen König gebracht hätte, totsmal, dann hätte es gefährlich werden können. Das ist ja eine Beleidigung, so etwas. Wie geht es eigentlich noch? Bin ich ein Hund, dass du mir so Zeug bringst? Aber wie Gott haben wir es gemacht? Sie haben sich getraut, Gott so etwas zu opfern. Und das sagt ganz viel aus, auch über ihre Beziehung, die sie hatten zu Gott. Und dazu haben sie sich dann noch beschwert. Das könnt ihr dann auch in Malachi 1,13, dort schreiben sie, was für eine Mühsal, haben sie gesagt, oh, ist das anstrengend. Immer so Zeug opfern und dann, ja, so. Was für eine Mühsal. Wenn es ein Prinzip gibt, das wir beachten sollten, dann gib Gott das Beste, was du hast. Gib Gott das Beste, was du hast, auch wenn du es nicht siehst. Gib ihm nicht das, was du noch erübrigen kannst, was du selber nicht so wichtig findest. Gib ihm das Beste. Gib ihm das grösste Stück vom Kuchen, nicht das kleinste. Nicht das, was du selber nicht toll findest. Und schaut, wenn wir einen Gott haben, der allmächtig ist, der Höchste ist, der das Entscheidende ist, dann hat er das Größte für dich, das Beste. Nicht nur ein bisschen das, was vorig bleibt. Und ich habe manchmal den Eindruck, ich sage jetzt einfach alle, wieder da sind, aber wir müssen eigentlich allen Christen sagen, weil ich finde, manchmal gleichen wir heute als Christen den Leuten von dortzumal zur Zeit von Malachi, wir geben Gott das abgenagte Öpfelbütschki. Oder wir haben einen Apfel, und dann denke ich, ja, da nimmst du mal einen Biss. Dann denke ich, ja, gut, das ist jetzt für meine Familie, oder? Dann nimmst du einen Biss, ja, die Versicherung kostet auch noch viel. Und dann nimmst du einen Biss, ja, ich meine, das Leben ist heute teuer und ich muss viel arbeiten. Und das heißt, Gott, schau, das bleibt noch übrig. Also ich würde ja gerne mehr, aber ich kann nicht mehr. Schau, das kannst du haben, Gott, weil du bist schließlich mein Gott. Und du hast schon noch ein bisschen Fruchtfleisch dran. Das opfere ich dir. Und eigentlich ist das auch geschämig. Gott, gib Gott das Beste. Erklären wir uns nicht ständig weg, warum wir eben mehr nicht geben können. Ey, wenn das Gott ist, dann ist es das verdient, dass wir ihm mehr geben. Und wenn wir Gott einmal werden sehen, in der Ewigkeit, ich verspreche euch, dann werden wir auf den Punkt sagen, ui, Gott verdient das Beste, was ich kann. Das ist so klar, das siehst du auf den ersten Blick. Er ist die grösste Majestät, die es gibt. Und wenn das dann so wird sein, sollen wir jetzt schon im Glauben das Leben probieren und uns gegenseitig helfen. Und ich sage es, ich habe schon ein paar Mal gesagt, letzte, ich finde, sind wir grosszügig im Reich Gottes. Sind wir grosszügig. Nicht kleinlich. Ich musste das lernen. Meine Frau hat mir da mega geholfen. Und klar, es muss am Schluss irgendwann aufgehen. Man kann einfach grosszügig sein, am Schluss hat man zu wenig Geld. Aber einfach grosszügig sein, was geht. Oder mal, wenn man etwas hat zum Verschenken, dann verschenken wir doch das Ding. Nicht nur verkauft man es auf Ricardo für 100 Franken oder für 30 Franken. Klar, man kann das einmal machen. Aber man kann auch mal schenken. Auch im Blick darauf, dass man gegenüber Gott grosszügig sein will. Und der zweite Anklagepunkt, Scheidungen und Mischehen. Malachi 2, Vers 11. Dort lesen wir, in Juda herrscht Treulosigkeit, der Anklage. In Israel und in Jerusalem wurden abscheuliche Taten begangen. Denn Juda hat das geliebte Heiligtum des Herrn entweiht und die Töchter eines ausländischen Gottes geheiratet. Der Herr wird jeden Mann, der dies getan hat, mit seiner ganzen Familie aus Israel ausstoßen und töten. Selbst wenn er dem Herrn, dem Allmächtigen, Opfer bringt. Also wir sehen, dass Männer ausländische, nicht jüdische Frauen geheiratet haben, die Götzen angebetet haben. Und so haben sie den nationalen Zusammenhalt gefährdet. Und letztlich auch den Fortbestand von dem Reich. Und man ist geneigt zu sagen, schon wieder. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Schon seit Jahrhunderten sind Mischehen ein Problem gewesen. Und das, obwohl es von Gott ganz scharf und klar verboten war. Das war ein Schutzgebot, damit das Volk heilig bleiben kann. Nur wenige Jahre nachdem Juden unter dem Esra haben sie dann Umkehr gemacht, sind sie jetzt wieder neu im Begriff gewesen, abzufallen. In diesem Punkt. Und ich glaube, auch in unserem Glauben lauert eine der grössten Gefahren in etwas vom Schönsten, was es gibt. Nämlich in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Man lässt sich dann irgendwo packt einem Verliebtheit und dann reißt es einem mit und irgendwo ist man plötzlich nicht mehr bereit, Gebot, das Gott gibt, einen Blick auf Beziehungen einzuhalten. Vielleicht ist man sogar gar nicht mehr fähig, das zu verstehen, zu glauben. Und dann lässt man sich mitreißen, schaltet den Verstand aus und geht einfach nur in den Gefühl nach und geht Beziehungen ein, die echt gar nicht gut sind, wo Gott auch ganz klar sagt, hey, das ist nicht gut. Und er uns warnt auch. Vielleicht werden wir sogar gewarnt von Menschen. Hey, das ist nicht gut, die Beziehung, aber man hört nicht mehr drauf. Und das ist mir so ein Riesenanliegen, auch gerade bei unseren Jungen, dass sie genug früh schon fest werden im Herz, einerseits gegenüber Jesus, aber auch andererseits gegenüber dem Gebot. Dass die Bibel sagt es ganz klar, dass Gläubige sollen Gläubige heiraten. Weil das die gleiches Fundament haben, oder? Man braucht das gleiche Fundament, damit es überhaupt Sinn machen kann und auch wirklich eine gute Ehe geben. Und ja, ich denke, das ist eines der wichtigsten Gebetsanliegen, die wir überhaupt haben können im Blick auf unsere jungen Leute. Also ich rede jetzt von Teenagern, natürlich dann sollen sie noch nicht heiraten und auch noch nicht Beziehungen gehen, aber dann werden sie hoffentlich fest mit der Zeit. Und dazu ist sie in Juda zu Scheidungen gekommen, obwohl Gott das hasst. Im Vers 16 vom 2. Kapitel, dort heißt, jetzt sagt Gott, denn ich hasse die Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Das ist, als ob man sich eines Gewaltverbrechens schuldig macht. Das ist ziemlich happig. Spricht der Herr, der Allmächtige, nehmt euch deshalb in Acht und brecht nicht die Treue. Zu dieser Zeit haben ausschließlich die Männer die Scheidung eingereicht. Und indem sie das gemacht haben, sind sie ihren Frauen untreu geworden. Sie haben treu gebrochen. Und sie haben auch das Eheversprechen, das sie vor Gott ausgesprochen haben sie echt gebrochen. Die Menschen haben also gehandelt, letztlich, als ob es Gott gar nicht gäbe. Und das heisst dann auch, sie haben sich gewundert, warum Gott sie nicht segnet und warum er ihre Opfer ablehnt. Wir können die Beziehung zu Gott nicht irgendwie abtrennen von unserem Leben, ohne dass es Konsequenzen hat. Also wir können uns nicht wundern, wenn ein Christ Gottes Wort nur halbherzig auslebt und Gott dann seine Gebete nicht hört. Oder wenn es schwierig wird. Also eigentlich muss man uns nicht wundern. Jesus will der Herr sein über unserem ganzen Leben. Und der dritte Anklagepunkt war der, die Menschen haben Gott betrogen. Der Vorwurf hat Gott den Menschen gemacht, oder Malachi. Und die Menschen haben gefragt, ja, wie haben wir Gott betrogen? Wie haben wir ihn betrogen? Geht es noch? Haben sie sich nicht betrogen? Und die Antwort, weil, das ist interessant jetzt, weil ihr den Zehnte nicht gegeben habt. Ihr habt den Zehnte nicht gegeben. Und die geforderten Abgaben, aus Gottes Sicht ist das Betrug gewesen. Das ist interessant, oder? Das würde man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so formulieren. Also, ja. Aber Gott gehört ja eigentlich das Ganze. Ihm gehört alles, was wir haben. Und er fordert gnädigerweise nur, also im Alten Testament hat er das so explizit gesagt, den Zehnten, einen bestimmten Teil. Im Prinzip ist es nicht so erstaunlich, wenn die Beziehung zu Gott, zu Jesus im Neuen Testament irgendwie schrumpft oder irgendwo Löcher überkommt, dann hat es unweigerlich Auswirkungen aufs Portemonnaie. Also vielleicht in der Schweiz noch mehr als anderswo. Ich glaube, das ist heute auch noch so. Gerade wenn man anfängt zu rechnen, was hätte ich jetzt mit diesen Spenden alles können machen vom vergangenen Jahr? Oh, ich hätte können, oh, es hätte eine schöne Ferien gegeben oder ich weiss nicht was. Wenn es einem reut, dann ist etwas nicht mehr gut. Wenn es einem reut, dann ist etwas nicht mehr gut. Ich kann sagen, ja, hauptsächlich kann es geben, ist jetzt ja gleich. Klar, ist schon mal gut, wenn man es geben, aber irgendwann wäre es komisch, wenn es einem reut. Dann müsste man sich mal hinterfragen, du, wie ist das eigentlich da mit meiner Beziehung zu Jesus? Mein Anliegen für die Gemeinde, für das Reich Gottes? Ich habe als Junggläubig, ich weiß auch nicht genau warum, aber es war mir wie geschenkt, gewesen, dass ich selbstverständlich ziemlich gleich eine Zehnte gegeben habe. Das habe ich als Richtwert genommen und ich finde das auch heute noch schlau. Wenn ich am Ende oder nein, Anfangsjahr den Dankesbrief bekommen, so vom letzten Jahr, und es ist gestanden, so viel hast du eingezahlt, habe ich mich mega Freude gehabt. Dass ich dachte, ach, cool, dass ich so viel beitragen konnte. Da habe ich irgendwie richtig Freude gehabt. Das siehst du sonst nicht so unter einem Jahr, aber das, wie hast du es mal so ein bisschen gesehen auf dem Tisch und es hat mich Freude gegeben. Und ich empfehle es allen, Paar auch, und das haben Dario und ich auch gemacht, wir haben anfangs von unserer Ehe gesagt, wir werden von allen Einkünften Zehnte geben. Egal, wenn wir einen Lottogewinn machen oder eine riesen Erbschaft, wir geben den Zehnte. Wenn es eine Million wäre, dann wäre es recht, weißt, wäre das cool. Nicht, das würde es nicht reuen. Gebt mir ein schönes Gebäude jetzt in Dattbülach. Es würde es nicht reuen, es würde uns Freude machen. Und das kann ich euch nur mega empfehlen, dass wir da irgendwo, wenn wir es noch nicht drin haben, dass wir wie beten für das, dass wir umdenken können. Und dass uns das kann Freude machen kann. Dann kommen wir nicht zu kurz. Und der vierte Punkt, Anklagepunkt, Gott wird beleidigt. Menschen haben angefangen zu sagen, was haben wir eigentlich davon, wenn wir Gott dienen? So im Stil von, für den musst du arbeiten, für den musst du Geld abliefern, du musst die Regeln einhalten, ja, was bringt das eigentlich? Man anfangen ein bisschen reklamieren und ich habe den Eindruck, wenn man so anfängt zu denken, dann muss man sich fragen, ob man überhaupt Gott persönlich kennt. Ob man den Jesus, die Beziehung zu Jesus überhaupt hat, die frohmachende Beziehung und überhaupt geschnallt hat, was er uns geschenkt hat in seiner Gnade. Es lohnt sich sehr, dass man Gott achtet und ihm treu sind. Im Malachi 3, Vers 16, dort lesen wir Folgendes. Da unterhielten sich die, die den Herrn achteten, miteinander und der Herr bemerkte es und hörte ihnen zu und er ließ alle, die Ehrfurcht vor ihm hatten und seinen Namen achteten, in ein Buch eintragen, um sich an sie zu erinnern. Das ist noch spannend. Also Gott lässt uns zu und er hört auch, wenn wir respektvoll von ihm reden und trägt uns und unsere guten Worte in ein Buch ein. Werden wir vielleicht mal staunen, wenn wir mal von Jesus kommen und er das Buch aufmacht, das ist mega ein Junke, dann liest er, ja, da, Monika, oh ja, dann die guten Worte aufziehen und denkt, oh, ich habe es mal gesagt. Ja, das schon. Und dann wird er uns mega belohnen. Also es lohnt sich, wenn wir gut denken und reden von Gott und uns eben auch für ihn einsetzen tun, ihm dienen. Aber der Malachi hat leider müssen ein niederschmetterndes Bild von der Untreue von Israel zeichnen. Die Beziehung zu Gott war leider erstaunlicherweise ziemlich zerrüttet gewesen. Das Volk war wieder gerichtsreif gewesen. Und das ist dem Volk auch angezeigt worden. Und man hat gesagt, es ist gesagt worden, der Messias wird plötzlich kommen. Unerwartet und mit ihm das Gericht. Und so hat der Malachi die Juden, er hat sie gewarnt, ja. Gewarnt, kehret um. Nicht als Drohung, sondern als in Liebe. Kehret um und ich könnte dieser Strafe entgehen. Ist schon interessant, wenn man sich das überlegt. Jetzt haben die Juden unter dem Schutz vom persischen Königreich gelebt. Sie haben einen eigenen Statthalter gehabt, wo sie ihren Glauben können frei ausleben konnten. Sie haben einen Tempel wieder gehabt. Sie haben Stadtmauern gehabt, die sie geschützt haben. Und trotzdem sind sie nicht in der dankbaren Abhängigkeit von Gott und seinen Geboten geblieben. Sie haben sich von ihm entfernt. Und das zeigt grundsätzlich, der Glaube ist umkämpft. Der Glaube an Gott ist umkämpft. Wir haben einen mega starken und gefährlichen Widersacher, den Teufel. Und wir können einen erwecklichen Glauben kann nur überleben, wenn die Beziehung zu Jesus wirklich lebendig bleibt. Wirklich lebendig bleibt. Wenn es eben nicht nur theoretisch, wir wissen davon alle, was wir sagen und denken und auch unsere Kinder wissen das schon lange. Oder? Die Antwort ist ja meistens Jesus, wenn wir etwas fragen. Ich tue dann bewusst, wenn wir das so fragen, dass nicht mehr die Antwort Jesus ist. Und dann kommt aber Jesus, nein, das stimmt jetzt da nicht. Also wir wissen ja, wie wir reden und was wir müssen, ja, wir müssen sein. Aber ist der Glaube wirklich noch lebendig? Und das braucht es, dass der Glaube kann auch, ja, kann er wirklich bleiben. Weil sonst fängt es an absterben. Wenn wir anfangen, uns vom näheren Kontakt zu Jesus abwenden, wenn wir uns anfangen, abwenden von der Gemeinschaft mit den Gläubigen, oder eben auch vom Leben, vom Wort, vom Umsetzen, oder auch die Leitung durch den Heiligen Geist im Alltag. Wenn wir nur noch das machen, was wir immer gemacht haben, zack, 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 hat es vielleicht ganz viel Gutes dabei. Aber es fängt an, absterben, dass Gott mich nicht mehr leiten kann im Alltag. Und oft fängt es auch harmlos an, vielleicht mit einer kleinen Verlagerung der Prioritäten. Und dann, ja. Ich meine, es ist nicht unbedingt so, dass wir gerade alle abfallen vom Glauben, wie jetzt da im Alten Testament am Schluss. Aber das Erwirkliche kann man eben ziemlich gleich verlieren. Und darum, ich denke, müssen wir immer wieder auch umkehren. Nicht zu lange warten und das vor Gott aussprechen. Vielleicht sogar mit jemandem zusammen mal bewusst sagen, du, komm, ich möchte neu mich eingeben. Das braucht gar nicht mehr einen Anlass, um das zu machen. Das kann man auch so machen. Aber inmitten von dieser Gottlosigkeit in Juda hat es Gott sei Dank noch einen Überrest gegeben von Gläubigen, die haben Gott geliebt und haben ihn geehrt. Und dank ihnen hat das Alte Testament doch noch einen frohmachenden, hoffnungsvollen Abschluss. Malachi 3, Vers 20 lesen wir Folgendes. Für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Strahlen werden Heilung bringen. Ihr werdet hinausgehen und vor Freude hüpfen wie Kälber, die auf die Weide gelassen werden. Das ist übrigens auch etwas, was auf uns wartet. Eine riesengroße Freude für die Überwinder, die überwinden, die im Glauben dranbleiben, auf die wartet eine ungeheuer grosse Freude. Und ich freue mich, schon mal zu sehen, wie ihr wie Kälber über die Weide hüpft, und ich auch, umgegumpert vor Freude. Das ist wunderbar. Das Buch Malachi ist eine Brücke zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und es will auch in unsere Zeit reden. Gerade auch zu uns selber. Und ich empfehle euch, dass ihr das Buch vielleicht dem nächsten Mal noch mal lest. Es ist nicht so gross, es sind nur 3 Kapitel. Und beim Lesen euch selber wirklich beurteilt, wie steht es eigentlich um meine Hingabe, die Tiefe der Hingabe, auch die Ernsthaftigkeit der Anbetung. Wie steht es um mein Herz? Mache ich einfach noch? Ja, muss halt. Mache einfach immer so. Oder ist das Herz noch dabei? Ich meine nicht unbedingt, dass immer noch Gefühl. Gefühlsduselehre so. Das Gefühl könnte auch mal vorkommen, aber ich meine es einfach eine Tiefe. Und wie gesagt, wenn man merkt, hey, ich bin oberflächlich geworden, dann gehen wir es an. Kehren wir um. Nach dem Malachi haben 400 Jahre Funkstille geherrscht. 400 Jahre kein Prophet mehr, nichts mehr von Gott. Es war eigentlich wie still. Es ist lange Zeit. 400 Jahre, ist lang. Ein paar Menschen leben drin Platz. Und dann, eines Nachts, ist in einem Dorf, Bethlehem, in der Nacht, in einem Stall, Jesus Christus auf die Welt gekommen. Der Retter von dieser Welt. Juda hätte eigentlich so ein Rittervolk sein, wo die anderen Völker zu Gott herzieht. Aber leider haben die Juden sich selber prägen lassen von der Gottlosigkeit und haben eben dann eigentlich auch das Gericht verdient gehabt. Aber bevor der richtende Messias hätte kommen sollen, ist Gott in seiner Gnade und Liebe so gut gewesen, dass er noch den rettende Messias geschickt hat in Jesus Christus. Und so hört das Alte Testament auf und das Neue fängt dann an mit dem Retter Messias. Amen. Genau. Ja, und wie gesagt, nach der Sommerferien werden wir noch die 400 Jahre anschauen. Was ist dort passiert? Wie hat sich das Volk entwickelt? Sind sie noch mal unabhängig gewesen oder sind sie jetzt immer unter fremder Herrschaft gewesen? Was ist passiert? Ja, Pharisäer, wie sind die entstanden? Und Sadduzäer und so weiter. Einfach da werden wir noch ein bisschen anschauen. Und dann werden wir etwas Neues anpacken. Ich weiß aber noch nicht, was. Ich habe eine Idee, aber ich bin noch nicht sicher. Genau. Gut, dann singen wir doch noch ein Lied mit dem Marcel.